Wenn ich zu sehr am PC bin, zu sehr Finanzberichte, zu sehr das, dann muss ich ins Museum, ins Künstlerstudio, in die Galerie. Das ist wirklich ein innerlicher Drang von mir. Das hat man, glaube ich, oder man hat es nicht.
Sagt Sophie Neuendorf-Theber, die wir für eine neue Ausgabe der Kunstpause getroffen haben. Sophie Neuendorf ist Mitglied der Neuendorf-Familie und diese hat das Familienunternehmen Artnet, das die wichtigste Datenerhebungsplattform der Kunstwelt ist und auch das Kunstmagazin Artnet betreibt. Artnet hat aktuell einen Umsatz von 23,3 Millionen, kann pro Jahr 235 Millionen Seitenaufrufe verzeichnen und hat auf Instagram sicherlich auch euch als Follower unter der Community von 1,2 Millionen Follower. Aber darüber wollen wir heute gar nicht nur mit Sophie sprechen, sondern vor allem auch über die Leidenschaft für die Kunst. Und da ist es sehr gut, dass wir wie immer in diesem Podcast zunächst über ein Werk der Sammlung der Nationalgalerie sprechen können. Nämlich?
Heute sprechen wir nämlich über ein Werk von Georg Karl Pfahler, das Anfang der 80er von den Freunden der Nationalgalerie erworben wurde. Es hat einen kryptischen Titel. Vielleicht, liebe Sophie, können wir auch gleich nochmal dazu sprechen, was es damit auf sich hat. Das Werk heißt nämlich S-BBS und ist von 1968. Es ist riesengroß, 2 Meter mal 2 Meter, und wurde 1982 im Rahmen der Hommage an Barnett Newman von den Freunden der Nationalgalerie erworben. Bei Georg Karl Pfahler kann ich eigentlich festhalten, also natürlich wichtige Stationen Mitte der 50er. Er war bei Willy Baumeister Schüler. Er ist von dem amerikanischen Farbfeldmaler Barnett Newman inspiriert und kannte ihn auch persönlich. Und er ist auch durch den Stil des Informellen geprägt worden. Und was man noch über ihn findet, das ist auch sehr spannend, dass er einer der wichtigsten Vertreter vom sogenannten Hard Edge, hartkantige Malerei zu Deutsch, gesehen wird und auch wahrgenommen wird und auch einer der weltweit, ich glaube sogar fast einzigen in Deutschland ist. Das Bild, was sich Sophie ausgesucht hat, ist eigentlich in den Hauptfarbtönen ganz dunkelblau, und rechts im Bild sind 2 aufgestellte Dreiecke, fast wie Segel von Segelbooten, in einem helleren Blauton und einem Rotton. Und es ist wirklich scharfkantig. Also man merkt auch, dass es wichtig war, dass diese scharfkantige Malerei nur möglich war mit Acrylfarben, denn es ist so scharf abgegrenzt gemalt, der Farbauftrag, dass man wirklich denken könnte, es ist gar nicht mehr echt mit dem Pinsel hergestellt. Und ich leite jetzt über, weil ich habe jetzt auch schon genug zum Werk verraten, denn das Spannende ist, dass du eine familiäre Verbindung zu dem Künstler Georg Karl Pfahler hast, liebe Sophie, denn es ist nämlich dein Großvater.
Ja, genau. Für mich war es einfach Dede, so habe ich ihn genannt. Ich konnte mich Georg nicht aussprechen. Und meine Verbindung ist, dass er mein Großvater war, von mir sehr geliebt. Ich habe dementsprechend hauptsächlich in Erinnerung die vielen Stunden, die ich mit ihm im Studio verbracht habe. Und dazu muss ich sagen, ich bin sehr stolz darauf, dass von allen Enkeln ich die Einzige war, die mit ihm malen durfte. Und davon gibt es auch einige echt schöne Fotos, schöne Erinnerungen an den Stunden, die wir in Bayern im Studio verbracht haben. Dementsprechend, als ich mir dann ein Bild ausgesucht habe, ist mir natürlich das Bild eingefallen. Denn natürlich, klar, die familiäre Verbindung, das ist sehr wichtig für mich. Und der Titel, das ist der übergriffige Titel, ist Ost-West. Denn in der Zeit, wo das Bild entstanden ist, gab es wahnsinnig viele und heute auch sehr aktuelle Spannungen zwischen Ost und West. Es gab den Vietnamkrieg, um die Zeit herum wurde der jüngere JFK ermordet, es wurde Martin Luther King ermordet. Es war eine sehr spannende Zeit und es gab sehr viel Konflikt. Und mein Großvater war sehr politisch, wenn nicht engagiert, sehr interessiert. Und das hat natürlich viele seiner Bilder natürlich mit informiert und inspiriert.
Und wird auch so als, also seine Strömung, habe ich auch gelesen, wird auch als Gegenbewegung zum abstrakten Expressionismus, der auch sozusagen die US-Antwort auf diesen sozialistischen Realismus im Osten oder der Sowjetunion war, dass man wirklich ja mit Kunst damals extrem viel politisch ausgedrückt hat. Also jeder Block hatte sozusagen seine eigene Kunst. Also der Westen, das Abstrakte, Mark Rothko und diese Vertreter, Pollock, und der Osten eben den sozialistischen Realismus. Auch interessant, wie es instrumentalisiert wurde.
Was man fast sagen könnte, dass man es sieht, ist, wir haben einerseits jetzt deine Beziehung zu Karl Pfahler, der in der Sammlung der Nationalgalerie präsent ist. Andererseits hat Pfahler aber wiederum eine persönliche Beziehung zu Barnett Newman.
Richtig.
Der auch ganz wichtig für die Freunde der Nationalgalerie ist. Welche?
Genau, und zwar Pfahler, also mein Großvater und Barnett Newman waren befreundet. Und Newman war wohl ein so großer Bewunderer der Werke von meinem Großvater, was mich, ich bin natürlich wahnsinnig stolz, dass er seine erste Ausstellung in der Fishbein Gallery in New York gehängt hat. Und zu der Zeit hat mein Großvater auch bei ihm im Studio übernachtet und die haben eine echt gute Freundschaft gepflegt.
Was kannst du über diese Freundschaft erzählen? Was wissen wir davon noch? Gibt es Briefwechsel in dieser Zeit?
Das weiß ich leider nicht. Und als er starb, war ich leider noch sehr jung. Mhm. Von dem her, also würde er noch leben, würde ich natürlich diese Gespräche jetzt mit ihm gerne führen. Mhm. Aber ich weiß, dass sie sich natürlich gegenseitig sehr bewundert haben und ein großer Respekt da war in der Freundschaft für das Werk und für das Schaffen. Ich hatte eine ähnliche Erfahrung, als ich sehr jung war, als mein Vater noch seine Galerie hatte in Frankfurt, bevor wir nach New York zogen und er Artnet gründete. Gibt es ein Foto von mir in seiner Galerie bei einer Ausstellungseröffnung. Ich rede mit Leo Castelli. Mm. Und ich würde mich sehr gern an diese Unterhaltung erinnern. Das tue ich leider nicht.
Der wichtige Kunsthändler Leo Castelli.
Der Original, der Gentleman.
Einige Künstler extrem groß gemacht hat. Ja. Unter anderem Robert Rauschenberg in der bekannten 1964er Biennale in Venedig. Und viele, viele andere.
Genau. So ein einfach dieses Urgestein, ein Übermensch der Kunstszene. Und ich würde mich, also wäre ich etwas älter gewesen, ich wünschte mich, ich wäre etwas älter gewesen, dann hätte ich den natürlich, hätte ich gern mit ihm geredet über alles, was er weiß, alles, was er gemacht hat. Aber gut, ich war vielleicht 6.
Du hast gerade auch schon erzählt, dass du bei deinem Großvater im Studio warst und auch mit ihm gemalt hast. Wenn wir so in diese Zeit eintauchen, was hast du noch aus dieser Zeit und aus diesem Studio in Erinnerung an deinen Großvater? Wie war das? Was hast du da gemalt oder... Wie wurdest du angeleitet vielleicht von ihm auch oder was hat er dir gezeigt?
Weißt du, es ist komisch, wenn ich Künstler kennenlerne, wie, keine Ahnung, vor kurzem zum Beispiel Alex Katz, ich finde das immer, ich habe einen Wahnsinnsrespekt vor Künstlern und so, wie sie die Welt sehen. Das ist nämlich eine Sache, ich glaube, keine Schauspieler, keine berühmten Persönlichkeiten können eine Welt so wahrnehmen, wie ein Künstler das tut. Und dementsprechend, wenn ich sie kennenlernte, dann verschlägt es mir meistens die Sprache. Aber mit meinem Opa, dadurch, dass es mein Opa war, war es natürlich ein ganz anderes Verhältnis. Und ich habe in Erinnerung hauptsächlich, dass er mir immer ein neues Fahrrad gekauft hat und wir dann durch die Landschaft geradelt sind mit meinem Bruder. Und wir hatten unsere Malsachen dabei und sind dann meistens aufs Land irgendwo mit irgendwelchen Keksen und haben da gesessen und gemalt. Und es war idyllisch in Bayern, man kann sich's vorstellen, es war ein Traum. Und ich habe ihn wirklich als besonders liebevollen, exzentrischen Großvatererinnerung, der mir übrigens auch mein erstes Bier gegeben hat.
Was ich in der Begegnung mit Künstlern immer spannend finde, ist, und es klingt ein bisschen, was du gerade beschrieben hast, auch über die Begegnung mit deinem Großvater oder mit Alex Katz oder wenn es dir mal wieder die Sprache verschlägt. Mhm. Künstler haben ja häufig um sich herum so Schwingungen, die andere Menschen nicht unbedingt haben. Die haben sie vielleicht auch, aber man nimmt sie nicht so wahr. Oder du hast gerade gesagt, das Exzentrische, manche andere Künstler sind sehr in sich gekehrt. Und ich finde, es ist immer so ein bisschen eine Aufgabenstellung, die ich mir in der Begegnung mit Künstlern stelle, wirklich die Schwingungen, die von denen ausgehen, zu erspüren und mich darauf einzulassen. Weil wenn du das tust, wenn du so ein bisschen sozusagen versuchst, die Temperatur wahrzunehmen, dann funktioniert es eigentlich total leicht und dann wird das Gespräch meistens extrem aufregend.
Also ich muss sagen, ich fühle mich am meisten zu Hause und wohl und heil mit der Welt, wenn ich in einem Lager bin, einem Kunstlager oder in einer Galerie oder in einem Künstlerstudio. Ich finde, das ist was ganz Besonderes und vor allen Dingen, wenn ich in meinem Alltäglichen einen Job durchführe, der natürlich auch viel hinterm PC ist und so weiter und so fort, dann bringt es einem wieder zurück in das Original, warum man den Job ausführt, den man macht, wenn man das wirklich vor Augen hat, das Schaffen oder die Bilder, darum geht es ja, es geht ja um den Künstler.
Bevor wir über das Unternehmen sprechen, wollen wir aber mal darüber sprechen, wie du aufgewachsen bist. Du bist wirklich immer von Kunst umgeben gewesen. Gab es sowas wie einen Moment, wo du dir dessen überhaupt bewusst geworden bist, dass das bei dir zu Hause vielleicht ein bisschen anders ist als bei anderen?
Nee, ich dachte, das ist komplett normal, ehrlich gesagt. Erst im Nachhinein habe ich mir überlegt, meine Güte, das war schon sehr spannend, diese Menschen aus der Kunstwelt kennenzulernen, vor allem Künstler auch, aber natürlich auch Leo Castelli. Ich wünschte, wie gesagt, dass ich wäre älter gewesen und hätte dementsprechend auch andere Fragen gestellt als die Fragen, die man als Sechsjährige stellt. Nein, es war im Nachhinein, wenn ich mir überlege, was wir immer für Kunst zu Hause hatten. Wir hatten von Baselitz bis Fontana bis Warhol, natürlich auch von meinem Großvater Künstler, dann West Coast Pop, Billie Eilish Bankston zum Beispiel. Ed Ruscha, also ganz, ganz unterschiedlich. Und mit den Sachen, die man aufwächst, die prägen einen natürlich. Und diese Richtung, die mein Vater gesammelt hat und auch gehandelt hat, ist natürlich eine Richtung, die mich dann auch begeistert. Also, und auch bis heute, wenn ich junge Künstler sammle, die Ästhetik, also die Bilder, die mir gefallen, sind natürlich auch durch meine Kindheit geprägt. Ich glaube, bei allen ist das wahrscheinlich ähnlich.
Kannst du noch aufrufen, als du zum ersten Mal verstanden hast, was dein Vater macht? Also was hat er zu dem Zeitpunkt gemacht und wann kam irgendwie Artnet sozusagen in deiner Kindheit zum ersten Mal bewusst vor?
Ich glaube, das erste Mal, wo ich wirklich mit Artnet, wo ich bemerkt habe, wie wichtig das ist für den Kunstmarkt, war, als ich ein Praktikum gemacht habe bei Christie's. Das war damals in Berlin, da hatten sie noch einen Standort, jetzt leider nicht mehr. Da hat mir die Christiane Ransoll freundlicherweise einen Platz angeboten und das war sehr spannend, sehr lehrreich. Es waren wahnsinnig tolle Mitarbeiter und da gab es eines Tages einen Vorfall, wo der Datenspeicher nicht mehr zu erreichen war. Und das war eine Wahnsinnspanik. Also, da kamen sie zu mir ins Büro und meinten, Sophie, bitte ruf mal deinen Vater an, dass der in die Technik in den Raum geht und da irgendetwas macht, damit der Datenspeicher wieder funktioniert. Also, natürlich macht er das nicht, aber da wurde mir klar und auch daraufhin als Praktikantin in der Jablonka-Galerie, dass es die verschiedensten Seiten des Kunstmarktes, wie sie mit Daten umgehen und wie wichtig das ist. Und das hat echt bis dahin gedauert, bis ich das wirklich verstanden habe, wie alltäglich das verwendet wird, also die Daten, die abrufbar sind. Also im Vergleich zum Katalog, dass man da durchgeht.
Wenn du von dem Datenspeicher sprichst, was für Daten sind das konkret und wie gelangen die und gelangten sie damals im Ökosystem oder im Datenspeicher Artnet? Was genau ist da dokumentiert und wer speist das da ein?
Als die Firma gegründet worden ist vor ca. 35 Jahren, war es so, dass die Auktionshäuser oder die Berater oder die Schätzung gemacht haben, durch Kataloge gegangen sind, um vergangene Schätzpreise ausfindig zu machen. Und dann hat sich mein Vater überlegt, wäre doch viel interessanter oder einfacher, wenn man die ganzen Daten von den Auktionsergebnissen sammelt und dann Käufern zur Verfügung stellt. Und so haben wir das angefangen, zunächst per Fax. Und dann zum Start des World Wide Web hat mein Vater diese ganzen Daten online gestellt, natürlich mit Bildern. Und so fing das an mit dem Datenspeicher. Und ich würde sagen, zum Guten wie zum Schlechten sind wir maßgeblich daran schuld, dass der Kunstmarkt sich so entwickelt hat, hin dazu, dass wir heute Kunst als Anlage sehen. Und ich weiß, es ist ein Thema, Kunst als Anlage, spalten sich die Meinungen. Einige sagen, um Gottes Willen, das kann man nicht machen. Man darf Kunst eigentlich nur kaufen aus Liebe zur Kunst und egal, was es kostet. Und andere, die sagen, ich kann mir das natürlich vorstellen, bis hin zur fraktionalisierten Kunst, dass ich diese Kunstwerke kaufe oder einen Teil von einem Kunstwerk kaufe. Und ich glaube, das sind halt wirklich so zwei Seiten des Ganzen.
Ich würde sagen, es gibt auch den dritten Typus, der mit gespaltener Zunge spricht.
Ja, oder der, genau. aber ja, die Daten, und dann wurden sie online gestellt und so hat sich das Unternehmen dann entwickelt. Und daraufhin haben wir Online-Auktionen eingeführt, ein Galeriennetzwerk, das Mediensegment. Und so kam Artnet zustande quasi.
Sind Auktionshäuser eigentlich, werden die Daten einfach auf Wunsch des Auktionshauses eingespeist? Also muss man quasi bei euch sagen, okay, meine Lose oder alle Ergebnisse meiner Auktion werden, weil ich gerne das Artnet zur Verfügung stellen möchte, vom Auktionshaus eingespeist? Oder können die einfach so abgerufen werden? Oder also muss man als Auktionshaus sozusagen Mitglied bei Artnet sein, damit die Daten dort eingespeist werden?
Nein,
oder?
Überhaupt nicht. Als wir anfingen, hat mir sogar sehr viel Widerstand. Die Auktionshäuser und die Galerien fanden das gar nicht lustig, dass wir den Käufern die Daten zur Verfügung gestellt haben. Weil auf einmal gab es so ein Maß an Transparenz, dass potenzielle Verkäufer wie Galerien oder Auktionshäuser dann eine Wahnsinnsmarge nicht mehr draufhauen konnten.
Ja, richtig.
Nicht mehr ging es um plus 50%, denn keiner weiß es. Mhm. Und jetzt die Transparenz führt dazu, dass der Markt sehr viel breiter ist und auch fairer. Aber zurück zum Anfang. Als wir damit starteten, kam der damalige CEO von Sotheby's ins Büro zu meinem Vater, meinte mit seinen 10 freundlichen Anwälten, wir müssen das sofort einstellen, das geht überhaupt nicht, das wäre komplett illegal und was will man uns eigentlich denken, dass wir solche Daten online zur Verfügung stellen. Natürlich war es nicht illegal und wir haben weitergemacht. Und da war sehr clever, der hat sich dann überlegt, na gut, wenn die damit weitermachen, dann arbeite ich mit denen zusammen. Und eine der ersten größeren Abonnements des Datenspeichers kam dann von Sotheby's zustande, weil der meinte, pass auf, wir kaufen die Daten umsonst quasi, wir bekommen sie umsonst, aber im Gegenzug bewerben wir Artnet bei unseren Kunden. Natürlich bekommen sie nicht mehr zum Umsonst. Keiner bekommt das umsonst, außer vielleicht ich als Mitarbeiterin. Aber ja, so fing das an. Und jetzt wird es wirklich von allen verwendet. Die Daten werden uns freiwillig gegeben, hauptsächlich von allen Auktionshäusern. Sie müssen nicht Mitglied sein bei Artnet in irgendeiner Art und Weise. Und sonst, wenn sie das nicht können, sie uns freilich oder die Technik nicht dazu haben, können wir die Daten auch scrapen von der Website.
Wer sind diese Kunden, die Accounts bei euch haben, Bezahlaccounts? Kannst du uns einen groben Überblick geben, prozentual vielleicht? Kommen die aus dem Sekundärmarkt, kommen die aus dem Primärmarkt? Sind das private Sammler, sind das Institutionen?
Sowohl als auch, alle.
Hast du eine grobe Idee, bis hin zum FBI?
Ja. Ja, natürlich. Morgan Stanley, UBS, Galerien, Auktionshäuser, Berater.
Also im Grunde alle aktiven Marktteilnehmer.
Alle, die aktiv, aber auch welche Studenten zum Beispiel oder welche, die so ein bisschen so casually curious sind, die vielleicht was lernen wollen, die sich vielleicht für einen jungen Künstler interessieren, alle können ein Tagesabo kaufen oder hin bis zum Jahresabo, B2B oder B2C.
Wie viel kosten diese Abos?
Ganz unterschiedlich. Wir haben ein neues Produkt eingeführt, das ist das API-Produkt und das sind Enterprise Data Services, wo wir das so tailor-made machen für größere Kunden. Und dann kommt es wirklich darauf an, was für ein Datenpensum man kaufen möchte. Das ist dann custom.
Wir werden gleich noch über die anderen Bereiche des Unternehmens, die Artnet News und die Artnet Auctions sprechen. Lass uns vielleicht noch mal kurz bei dem Datenkosmos bleiben. Was mich extrem interessiert ist, wie ihr mit diesen Daten besitzen, ist ja die eine Sache, aber die andere Sache ist, sie auszulesen, wie ihr selber im Unternehmen damit umgeht. Gibt es da bestimmte Analysten? Wenn ja, was kriegen die sozusagen für Aufgaben gestellt? Weil ein Thema ist ja doch sehr interessant. Kunstsammeln ist was extrem Individuelles und gleichzeitig, je mehr Daten ich dieser individuellen Tätigkeit sammle, desto besser kann ich Muster erkennen und desto besser kann ich auch Trends daraus ableiten. Sehen, was läuft gerade, was läuft gar nicht, was verändert sich, wo ist ein Preisverfall, wo ist eine Preissteigerung. Wer sind die Analysten bei euch und woran arbeiten die, an welchen Fragestellungen?
Wir haben ein Team von sehr intelligenten Analysten, die sich die Daten genau anschauen. Und so veröffentlichen wir zum Beispiel morgen unseren Intelligence Report, worin steht, wie der Markt sich jetzt im ersten Halbjahr verhalten hat. Was natürlich sehr interessant ist, einige von euch haben vielleicht den Artikel von der Financial Times gelesen.
88% Drop bei Sotheby's.
Ähnlich sind unsere Daten. Leider Gottes durch die Bank weg ist der Kunstmarkt gerade in einer massiven Korrektur, das haben wahrscheinlich alle schon mitbekommen. Die gesamte Wirtschaft ist gerade in einer massiven Korrektur. Und dieser Bericht geht halt in die Tiefe, welche Kategorien wie sehr gelitten haben, welche Länder am meisten, welche Auktionshäuser am meisten, zwischen Sotheby's und Christie's zum Beispiel, sind keine großen Unterschiede. Ich glaube, Christie's ist sogar mehr gefallen als Sotheby's, beide weit über 20% zurückgegangen. Die Kategorie, die am wenigsten gelitten hat, ist moderne und zeitgenössische Kunst. Die ultrazeitgenössische Kunst, also junge Künstler, wo man vielleicht spekulativ unterwegs ist, hat am meisten gelitten, weil ich glaube, jetzt zur Zeit trauen sich viele Sammler nicht, Positionen einzukaufen, wo sie nicht wissen, wie der Markt sich verhält. Ob man jetzt als Investment kauft oder so, wenn man das Bild toll findet, man schaut sich ja trotzdem an, wie könnte sich das verhalten in der Zukunft. Genauso würde man sich vielleicht nicht ein Haus kaufen, ohne zu schauen, okay, kann ich das in der Zukunft irgendwann mal verkaufen? Ich möchte es nicht verkaufen, ich liebe das Haus, aber man will ja nicht blind in so einen Kaufprozess reingehen.
Du hast gerade vorhin gesagt, dass Artnet im Wesentlichen dazu beigetragen hat, dass Kunst als Investment betrachtet wird. Das ist aber, finde ich, nur ein Aspekt, den Artnet gemacht hat, weil wir haben auch gerade schon im Gespräch rausgehört, dass es zu einer massiven Transparenz nämlich geführt hat, dass also der Käufer mündiger geworden ist, dadurch sich zu fragen, was sind eigentlich weltweit Preise, die erzielt werden und ist es eigentlich realistisch, was mir jemand anbietet. Und wir haben gerade das Thema Daten gesehen, dieses Thema Trends ist auch etwas, was ja dadurch total an Fahrt und auch an Geschwindigkeit aufnimmt, wenn man eben eigentlich schon durch so Entwicklungen des Marktes sowas vorhersehen kann oder einen Trend vielleicht auch ausmachen kann, der sonst gar nicht so sichtbar wäre. Gibt ihr auch irgendwie so Trendanalysen raus oder Empfehlungen? Oder ja,
reaktive Technologien?
Ja, oder, ja.
Anhand von KI? Mhm. Ja, daran arbeiten wir gerade.
Ja?
Okay. Das ist besonders interessant. interessant, glaube ich, für diejenigen, die als Investment kaufen möchten und schauen, in der Zukunft ist das ein relativ sicheres Investment. Das Produkt ist natürlich noch nicht fertig. Aber ja, man kann natürlich daran erkennen, an zum Beispiel den Suchen über die Webseite, was am meisten gesucht wird oder welche Galerien was am meisten suchen. Also wenn man sich überlegt, keine Ahnung, ein David Zwirner zum Beispiel oder ein Ivan Wirth, der schaut sich besonders den Künstler an, dann kann man sich überlegen, okay, mal gucken. Aber ja, das ist noch nicht spruchreich, das reift das Produkt, aber wir verwenden natürlich künstliche Intelligenz, um an diesem Produkt zu arbeiten.
Was sich diese genannten Kunden bei euch anschauen, dürft ihr aber nicht publizieren?
Nee, leider nicht. Leider nicht.
Okay.
Wir können aber schon publizieren, also durch die Daten, die wir haben, ungefähr welche Kategorien wie sich wie verhalten und welche Länder so und so viel Gewinn oder Verlust gemacht haben, welche Länder am stärksten sind, zum Beispiel USA, UK und China sind am erfolgreichsten im Kunstmarkt und Spanien gar nicht, Deutschland ja, aber erst nach Frankreich. Und ja, da kann man viel nachher dran lesen.
Was ihr publizieren dürft, publiziert ihr auch, und zwar bei Artnet News. Wie und wann kam es zu dieser Säule als zweites Segment? Es ist ja irgendwo logisch, wenn ich ein Unternehmen bin wie Artnet, was extrem viele Informationen sammelt, sich auch extrem gut und weit vernetzt, dann ist man auch automatisch eine News-Plattform. Wie kam diese Entscheidung zu sagen, wir machen auch Artnet News, und wie erfolgreich läuft Artnet News eigentlich im Vergleich zu anderen tollen Marktteilnehmern wie The Art Newspaper?
Wir hatten am Anfang das Artnet Magazin. Daran erinnerst du dich vielleicht?
Das gedruckt?
Nicht gedruckt, auch online.
Aber es gab es auch gedruckt. Ich sehe es irgendwie vor mir liegen.
Ja?
Vom geistigen Auge.
War das vielleicht vor meiner Zeit? Ah, wir hatten es ganz zu Anfangs. Und das haben wir dann eingestellt vor einigen Jahren, weil sich die Berichterstattung so grundsätzlich geändert hat. Ich glaube, vor 10 Jahren, vielleicht 15 Jahren noch, haben Kunstkritiker eine viel größere Rolle gespielt. Und die ganze Idee des Magazins war, zum Beispiel mit Jerry Seutz und anderen, da wirklich eine Kunstkritik reinzubringen. Und das war sehr tiefgründig, die Artikel waren sehr lang und gut recherchiert. Und ich glaube, heutzutage ist die Konzentrationsspanne von allen durch die sozialen Medien, durch dieses Online-Dasein so kurz, dass wir das geändert haben, das Konzept, und neu lanciert haben als Artnet News, wo es natürlich auch tiefgehende, datengetriebene Artikel gibt, aber auch zum Beispiel Gossip, wie ist Gagosian noch mit dieser jungen Künstlerin zusammen oder nicht? Und das ist halt zum großen Unterschied, wie was wir vorher berichtet haben. Und ja, es ist sehr erfolgreich. Es ist, glaube ich, das meistgelesene Online-Magazin in der Kunstwelt. Mehr als The Art Newspaper, mehr als alle anderen zusammen. Und das ist für uns natürlich im betrieblichen Sinne sehr wichtig als Säule.
Ich hatte das Glück, eure Mitarbeiterin Eileen Kinsella in New York mal kennenzulernen.
Super,
eine ganz tolle Journalistin, als sie gerade an der Story rund um Inigo Philbrick gearbeitet hat.
Oh ja.
Ein toller Case auch,
toller
den liebt
Case,
natürlich
ja.
Die Kunstwelt. Ich weiß nicht, ob es bekannt ist, aber Inigo Philbrick hat mit sozusagen dem Verkauf von fraktionierten Kunstwerken gehandelt und leider auch
Fehler gemacht. Auch das gleiche Kunstwerk doppelt und dreifach verkauft.
Mehrfach verkauft, ja. Ist dadurch auch im Kittchen gelandet und jetzt wieder auf freiem Fuß. Aber da habe ich gemerkt, wie dann doch auch investigativ bei euch in den Redaktionsräumen gearbeitet wird. Daher die Frage, befruchtet sozusagen Artnet News dann auch wieder den Datenspeicher? Also letzten Endes habt
eher
ihr damit
umgekehrt.
Ja eher umgekehrt?
Der Datenspeicher befruchtet Artnet News. Durch die Recherche und durch die datengetriebenen Artikel, die sind auch hinter einer Bezahlschranke, arbeiten die Journalisten mit unserem Analystenteam zusammen. Ist eher umgekehrt.
Okay, sehr interessant. Die dritte Säule sind Auktionen. Wann kam die Entscheidung zu sagen, wir sind auch ein Marktplatz, wir machen Auktionen, und in welcher Frequenz macht ihr die? Und was gibt es da für partnerschaftliche Modelle?
Du weißt, wir haben die Online-Auktion viel zu früh gestartet. Wir sind wegen den Online-Auktionen an die Börse gegangen, denn damals wollte uns keiner dafür Kapital geben. Und so blieb uns eigentlich nur, oder meinem Vater nur, zu sagen, gut, dann gehen wir an die Börse und sammeln das Kapital ein, um dieses Produkt Online-Auktion an den Markt zu bringen, weil er dachte, meine Güte, das ist ja logisch, ist viel einfacher, ist für alle viel umgänglicher, das können wir machen. Und das haben wir zeitgleich, ich meine mit Sotheby's, die damals mit eBay zusammen sich über das Gleiche überlegt haben, haben wir das lanciert. Und jetzt ist die Frage, wer von uns hat das dann erfolgreich an den Markt gebracht damals.
Und wann war das ungefähr? Über welche Zeit sprechen wir?
Von über 15 Jahren auf jeden Fall.
Okay, ja.
Über 20 Jahren. Und die Antwort ist, wir haben es beide nicht geschafft, weder Sotheby's noch Artnet. Beide mussten dicht machen, weil die Idee war gut, aber der Markt war noch nicht bereit,
ja,
wie
genau.
Es so oft der Fall ist. Und haben es dann 2008 wieder gestartet und seitdem entwickelt sich das. Aber richtig erfolgreich wurde es erst im Zuge der Pandemie. Also als der Markt wirklich gezwungen worden ist, online zu handeln. Und ich glaube, die jetzige Korrektur sowie die damalige Pandemie hat wirklich positiv dazu geführt, dass man neu gedacht hat und sich auch was Neues gewagt hat und neue Formen der Transaktionen eingeführt worden sind, die wirklich total überfällig waren im Kunstmarkt.
In welcher Frequenz finden Auktionen auf Artnet statt?
Laufend, alle 2 Wochen.
Und wer sind eure Einlieferer? Wie sind die Strukturen? Also ein Auktionshaus hat ja nochmal...
Interessanterweise jetzt im letzten Halbjahr sind unsere Private Sales am erfolgreichsten gewesen mit über 100%igen Zuwachs. Die öffentlichen Auktionen haben wie bei allen anderen Auktionshäusern auch gelitten. Aber die Kunden sind Galerien sowie Privatpersonen.
Wenn du hast ja vorhin schon gesagt, der Kunstmarkt erlebt gerade einen Dip. Er wird vielleicht auch gerade ein Stück weit konservativer. Du hast gesagt, Ultra Contemporary läuft gerade nicht so gut. Das heißt, es ist ja die Suche nach dem Reliable, dem schon Etablierten. Ist das vielleicht auch ein Grund, warum Private Sales gerade eher einen Höhepunkt erlebt, weil man sehr viel spezifischer suchen und finden kann?
Ich glaube, vielleicht teilweise, aber ich glaube auch, weil in so einer Korrektur, so weltweiten wirtschaftlichen Korrektur, gibt es viele, die vielleicht in einer finanziell schwierigen Situation sind und dann veräußern müssen und das möchten sie vielleicht nicht öffentlich machen. Death, Divorce, Debt sind die 3 Ds, warum Menschen meistens Kunstwerke an den Markt bringen. Und die Korrektur, die jetzt stattfindet, denke ich, ist sehr gesund. Ist gut für den Markt, aber es ist was Positives. Jetzt konzentrieren sich die Menschen eher auf Werke, die wirklich High Quality sind. Es wird weniger spekuliert, es ist weniger heiß. Und das Intelligente, glaube ich, jetzt, wenn man es wagt, ist to buy the dip. Jetzt wirklich jetzt einsteigen, jetzt kaufen.
Aber du hast vorhin auch beschrieben, dass es eher im Moment so eine eher abwartende Situation im Markt zu beobachten ist, dass eher gerade abgewartet wird, wie gehen weltweit Wahlen aus, was kommt in den nächsten Monaten, dass man also sich eher deswegen auch so ein bisschen zurückhält und dass deswegen auch die Situation ist, wie sie ist.
Es ist schwierig. Ja, einerseits kommen wenige wirklich gute Bilder an den Markt. Dieses Jahr wurde noch kein Bild über 50 Millionen versteigert. Letztes Jahr wurden in diesem ersten Halbjahr 3 Bilder schon über 50 Millionen versteigert und das Jahr davor in demselben Zeitraum über 13 Bilder über 50 Millionen. Und man sieht so ein bisschen diese Qualität, die fehlt. Und ich glaube, viele Sammler halten ihre Werke und überlegen sich, meine Güte, wenn ich jetzt an den Markt gehe, dann kriege ich nicht so viel dafür, wie ich es vielleicht in 2 Jahren kriegen würde oder 3, wenn die Krise vorüber ist. Und ja, das ist schwierig, denn dann kommt die Qualität nicht am Markt, wofür es eventuell doch Käufer gibt. Und so sind wir in einer ein bisschen stagnierenden Situation, bis nicht irgendjemand mal was wagt.
Würdest du sagen, dass durch diese 3 Säulen im Unternehmen, also wir haben jetzt gerade erfahren, dass also Artnet Auktionen anbietet, es gibt die News-Rubrik von Artnet und es gibt eben die Datenbank, dass sich die auch in Zeiten, wo vielleicht Auktionen nicht so gut laufen, gegenseitig gut stützen, dass es eine gute Kombination von Geschäftsfeldern ist, die sich eben auch sehr gut ergänzen lassen, wenn vielleicht ein Segment nicht so gut läuft?
Richtig, da haben wir großes Glück gehabt. Ja. Dementsprechend ist unser Gesamtumsatz jetzt im 23 und auch im Halbjahr nicht ganz so viel gesunken wie zum Beispiel bei anderen Auktionshäusern, die hauptsächlich, wenn man ein Modell haben, das mit dem
also
sie 7, arbeiten
müssen. 7% sinken bei euch ist deutlich weniger als 88% bei Sotheby's.
Ja, deutlich weniger.
Gleichzeitig habt ihr natürlich jetzt auch zu kämpfen mit dieser Zahl des Verlusts. Es ist ein Unternehmen, was momentan rote Zahlen schreibt. Ja. Viele Unternehmer wissen, dass das diese Phasen gibt. Was ist der entscheidende Punkt, der momentan auf die Kasse drückt? Sind das vor allem Investitionen? Du hast gerade gesagt, ihr arbeitet an KI-Produkten. Wie lange könnt ihr das aushalten? Das muss sich ja auch jeder gute Unternehmer fragen. Aber die Presse berichtet über Liquiditäts... nicht Probleme, sondern eben Liquiditätsmöglichkeiten, die ihr auch habt. Wo drückt da gerade der Schuh aufs Ergebnis?
Also schau, wir haben in den über 35 Jahren, in denen es Artnet gibt, viele Krisen überstanden und werden auch diese wirtschaftliche Krise gut überstehen. Wir sind dafür gut aufgestellt und haben Sparmaßnahmen schon eingeführt. Was drückt? Wir haben 3 Geschäftssegmente, die man eigentlich alleinstehend als 3 alleinige Produkte oder Geschäfte sehen kann. Es gibt Auktionen, es gibt Medien und es gibt Daten. Das können drei verschiedene Unternehmen sein eigentlich. Und das haben wir alles selber aus verdientem Geld finanziert, nicht geliehenem Geld. Und dadurch kam es dazu natürlich, dass wir im Umsatz natürlich nicht so gut dastehen wie vielleicht andere Unternehmen, die halt nur ein Produkt an den Markt bringen oder konservativer handeln und kein Wagnis eingehen. Denn Online-Auktionen einführen, das ist risikoreich. Ein Mediensegment einführen, das ist auch risikoreich. Neue Produkte dauernd zu entwickeln, also das KI-Produkt, Enterprise Data Services, unter anderem, das ist natürlich eine Sache, da muss man jetzt mal sagen, okay, das aus eigenem verdientem Geld zu versuchen, ist eine Sache, ja, da muss man schon das Risiko fahren wollen. Und ja, durch diese Investitionen ist es natürlich so, das Endergebnis so, dass wir keine Dividende ausschütten können und dass wir natürlich rote Zahlen schreiben, aber das wollen wir natürlich nicht, keiner möchte das. Aber im Endeffekt ist es ja nachhaltig gut für den Kunstmarkt, was wir machen. Und das ist ja das, was wir wollen.
Und du hast natürlich gesagt, 35 Jahre gibt es das Unternehmen auch schon. Und es ist ja auch ein Unternehmen, was als Familienunternehmen tatsächlich in Generationen denkt. Da sind dann vielleicht 2, 3, 4 rote Jahre gemessen auf den Gesamtzeitraum nicht das Problem. Wie findet dieser Generationswechsel bei euch im Unternehmen statt? Du bist ja nicht die Einzige, die aus der Familie bei euch arbeitet. Wie fand das auch statt beim Abendessentisch? Oder wie, du warst ja bei euch auch mal Praktikantin. Wie findet so ein Generationswechsel statt?
Schau, ich wollte überhaupt nicht beatmet einsteigen. Also dieses ist so ein bisschen ein Klischee, dass man als Tochter in die Firma des Vaters einsteigt, sogar als Sohn. Und Ich hab dann als Praktikantin angefangen und ich fand das so spannend, dass schwuppdiwupp 10 Jahre vorbei sind und so ist das halt gewesen. Und habe noch 2 weitere Brüder, die auch im Unternehmen sind. Der eine ist der Vorstand, Jakob, und der andere ist in der Führungsetage, Albert. Und wir arbeiten sehr, sehr gut zusammen. Wir haben wirklich Glück, denn wir vertragen uns alle sehr gut. Das ist nicht eine Sache, die geschenkt ist. Man arbeitet natürlich daran mit einem hohen Maß an Vertrauen und Transparenz und wir tragen uns auch gut mit meinem Vater. Natürlich ist es nicht so, dass man sich nie streitet oder Meinungsverschiedenheiten hat. Natürlich hat man das. Zum Beispiel wollte mein Bruder Jakob in China einsteigen und ich sagte mir, um Gottes Willen, also China, das ist so ein bisschen schwierig. Als europäisches Unternehmen muss man da einen Partner haben. Murdoch hat es nicht geschafft. Wieso würden wir das schaffen? Dementsprechend sind wir am Schluss nur mit unserem Mediensegment eingestiegen und nicht mit unseren Daten und Auktionen, denn das ist wirklich schwierig. Und man hört ja auch Geschichten darüber, dass in China zum Beispiel ein Haus wie Sotheby's oder Christie's eine Auktion durchführt. Es gibt einen Chinesen, der bietet darauf. Er wirbt insofern das Bild und dann zahlt er einfach nicht. Und da kann man nichts machen. Und dann da hat man keine Macht. Und das dementsprechend, also so Unterschiede, so was wollen wir als nächstes machen, wo investieren wir, das sind so Gespräche halt. Aber es ist sehr spannend und sehr produktiv.
Hast du vielleicht durch diese familiäre Verbindung auch zu deinen Brüdern nochmal einen ganz anderen Zugang, als wenn es jetzt nur eine rein professionelle Arbeitsebene wäre, sondern also wenn ihr, sagen wir mal, am Abendbrottisch solche Dinge besprecht, könnt ihr da viel drastischer solche Dinge auch und euch mal auch streiten, ohne dass man gleich an Konsequenzen denkt, dass es einfach ein viel authentischer Austausch ist, als wenn man immer nur eine professionelle Arbeitsbeziehung wart? Also,
ja, oder, das ja? Und man ist am Wochenende dann auch am Arbeiten und abrufbar vom Vater. Und klar, ja, also nee, wir streiten uns über die Kunst und welche Künstler wir gut finden und was wir im Unternehmen gut finden, wie andere Leute über Fußball streiten oder Mode. Ja. Oder was auch immer ist, Politik. Das ist für uns ein richtiges Thema.
Wie aktiv steuert euer Vater noch diese ganzen Prozesse?
Ich habe den höchsten Respekt vor meinem Vater. Ich finde, was er gewagt hat und was er sich gedacht hat und die Vision ist eine Sache, die ich könnte mir nicht erträumen, dass ich das selber je könnte. Und dementsprechend bitte ich ihn immer um Rat, wenn ich was nicht weiß, wenn ich irgendwie zögerlich bin und meine Brüder genauso. Also am Schluss, wir leiten das Unternehmen, aber er ist immer im Hintergrund, beratend steht er uns dann zur Seite. Das ist ein richtig gutes Working Relationship.
Ich würde gerne noch eine Frage nachschieben zum Thema China. Es gibt ja durchaus die Strategie von Unternehmen, wenn sie in China sozusagen den Markteintritt machen wollen, dass gerade wenn sie eine Shareholder-Struktur haben, die das zulässt, was bei euch ja auch so wäre, dass sie sich einen chinesischen Shareholder mit reinholen. Mhm. Und sozusagen, genau. Ja. War das eine Debatte, über die ihr mal gesprochen habt? Oder gab es da einfach keinen? Weil das wäre ja vielleicht ein Schlüssel ans, ein Weg zum Ziel.
Also sagen wir mal so, ich glaube, wir würden dem offen gegenüberstehen. Ich glaube, man muss immer vorsichtig sein, wenn man jemanden Neuen an Bord holt, dass er das Wichtigere, die überliegende Frage ist eher, teilt dieser Investor die Vision, teilt er die Liebe zur Kunst oder die Richtung, in der die Firma gehen soll und darunter ist erst, woher kommt er?
Habt ihr schon mal über einen Aktienrückkauf nachgedacht?
Absolut. Es ist ein absoluter Krampf, an der Börse zu sein. Das ist schrecklich, aber es ist ein sehr komplizierter Prozess.
Okay. Ja. Was macht es so besonders krampfig als Artnet?
Die Finanzberichte, die Quartals-, Halbjahres-, Jahresberichte, Investorenkonferenzen, die Pflicht sind, dann die AGM, die Annual General Meetings, das sind alles Sachen mit dem Maß an Legislation und die Zeiten, an die man die sich halten muss und dem Maß an Transparenz. Es ist nicht so, dass wir was zu verstecken haben, aber man muss so viel Arbeit reinstecken und es ist immer sehr zum Vorteil der Aktionäre, sehr irgendwie nachteilig der Gesellschaft, weil man wird wahnsinnig geprüft. Seit Wirecard ist ein hohes Maß an Sicherheit gefragt, auch für die Wirtschaftsprüfer, die haften selbst für die Berichte, die sie schreiben. Deswegen war auch unser Bericht jetzt jüngst so verspätet. Neue Wirtschaftsprüfer, sie arbeiten sich ein, sie wollen Unterlagen von vor 10 Jahren. Es ist schwierig.
Und gleichzeitig natürlich auch eine Selbstdisziplinierung.
Wahnsinnig, ja. Aber ich meine, es ist meine Aufgabe und deswegen man lernt viel über das Unternehmen, man lernt viel über die Börse, über die Aktionäre und das ist alles sehr positiv gleichzeitig, aber natürlich raubt es sehr viel Ressourcen und sehr viel Kraft.
Und es ist vor allem auch ein sehr enges Regelwerk, in dem man sich bewegt und auch ein sehr enges Korsett, wenn man börsennotiert ist.
Und kontraintuitiv. Der Kunstmarkt ist sehr frei. Ja. Und dann die Börse natürlich sehr rigide.
Ja, richtig. Aber wie gelingt dieser Spagat zwischen diesem engen Korsett und aber gleichzeitig dieser auch Vision, die ihr habt, nämlich irgendwie auch die Kunst zu betrachten?
Wir haben jetzt über Datenerhebung gesprochen, wir haben über Börsennotiertsein gesprochen, wir haben über all diese ja doch eher, ich würde jetzt mal sagen, kühlen Seiten eures Gewerbes geredet. Wie schafft man es, diese Jungfräulichkeit an der Freude der Kunst, diese Leidenschaft, die letzten Endes das ist, was euch ja auch anfacht, aufrechtzuerhalten? Was ist dein Gegengift?
Für mich?
Ja.
Ich spüre immer wieder, wenn ich zu sehr am PC bin, zu sehr Finanzberichte, zu sehr das, dann muss ich ins Museum, ins Künstlerstudio, in die Galerie. Das ist wirklich ein innerlicher Drang von mir. Das hat man, glaube ich, oder man hat es nicht. Irgendwie so. Und sonst versuchen wir uns aktiv auch anders zu engagieren. Mein Vater hat immer Künstler unterstützt. Und Frühwerke gekauft von Künstlern, die er einfach super fand, ohne irgendwie im Hintergedanke zu haben, irgendwann sind sie so und so viel wert, zum Beispiel Fontana, zum Beispiel Baselitz. Und hat das sehr früh gemacht. Und mit meinen Brüdern betreiben wir jetzt unsere Artist Residency auf Mallorca. Wir haben ein Haus dort und laden zweimal im Jahr junge Künstler ein, 4 bis 6 Wochen bei uns zu wohnen. Und arbeiten dann mit der Galerie zusammen und eine Ausstellung zu organisieren daraufhin und natürlich auch mit Artnet die Einbindung, dass man halt darüber die Berichterstattung macht. Zum Beispiel waren jetzt da William Monk, dann hatten wir Nathanael Herberlin, die hatte daraufhin auch eine Ausstellung im Musée d'Orsay. Danielle McKinney hätten wir gerne.
Wie wählt ihr
Louise Giovanelli hatten wir, die macht ganz, ganz tolle Werke und das Schöne daran ist, dass wir als Teil dieses Deals mit der Galerie und mit dem Künstler 1-2 Bilder behalten können. Und so bauen wir uns auch auf eine andere Art und Weise eine schöne Sammlung auf, aber ermöglichen auch dem Künstler oder der Künstlerin viel.
Die Sammlung gibt es ja sowieso schon, die Sammlung der Familie.
Ja.
aber das heißt, es ist kein neues Segment von Artnet.
Nein, es ist kein neues, es ist definitiv Neuendorf, nicht
ein
Artnet.
Ein schönes Beiprodukt sozusagen. Ja, sehr schön, dass das doch mit dem Residency-Projekt ja eigentlich dann auch in der Firmen-Governance sozusagen eigentlich ja einen sozialen Zweig letztendlich.
Sehr organisch, das Ganze, ja. Es ist sehr, passt alles gut zusammen.
Das Haus sei empfohlen, da mal online zu recherchieren. Man findet es, wenn man den Namen Neuendorf und Mallorca eingibt. Ja. Und es ist eine Architektur-Ikone, die absolut, ja.
Danke, ja. Entworfen von Claudio Silvestrin und John Pawson. Als sie noch zusammengearbeitet haben, jetzt reden sie nicht mal miteinander. Künstlerische Unterschiede. Das ist sehr bedauerlich. Aber das Haus ist schön, stimmt.
Welches ist dein Lieblingsmuseum?
Ich würde sagen, aus Kindheitserinnerungen sogar das Metropolitan Museum in New York. Ja.
Und hast du einen Lieblingsort?
Ja, klar, unser Haus auf Mallorca.
Lernst du gerade etwas Neues?
Ich habe viel Neues gelernt. Ich habe Ausbildung gemacht vor kurzem ESG-Berichterstattung zum Beispiel und Corporate Finance. Das ist nicht so spannend, aber momentan, ich bin sehr neugierig, was neue Künstler betrifft. Mhm. Ich möchte, es gibt so 2, 3 Künstlerinnen, die ich, wo ich gern Werke von kaufen möchte. Die eine ist Danielle McKinney und dann Clementine Keith Roach, finde ich super. Ich mag auch sehr gern Tunji Adeniyi-Jones, aber das sind alles ultrazeitgenössische Künstler. Mhm.
Woran bist du kürzlich gescheitert?
Es gibt immer so kleine Geschichten, die so ein bisschen nervig sind. Zum Beispiel habe ich eine Pressemeldung rausgehauen, wo ich einen Zahlendreher drin hatte. Aber sonst keine großen Sachen, Gott sei Dank.
Auf was bist du gerade neugierig, ist die letzte Frage.
Ja, das habe ich hier gerade genau, geschrieben.
Das stimmt also natürlich. Danielle McKinney und...
Aber auch, ich freue mich auf eine Reise nach New York. Ganz privat, weil mein Bruder sein erstes Kind erwartet und nehme dann die Chance wahr, zu 2 verschiedenen wie sagen wir, Museen oder Foundations hinzureisen. Das eine ist die Dia Art Foundation und die andere Storm King Center und das ist in Upstate New York und die sind, also Dia war ich schon mal und Storm King nicht, aber das hast du mir gesagt, das ist definitiv wert und natürlich von Louis Bourgeois das Studio. Also darauf freue ich mich.
Viel Spaß.
Danke.
Wunderbar. Vielen lieben Dank.
Dank.